Deutschlandfunk, das war der Tag.
Jonas Rieses am Mikrofon. Schönen guten Abend. Lange Zeit war Finnland fest in sozialdemokratischer Hand. 30 Jahre lang stellte man den Präsidenten. Anfang des Jahrtausends dann aber der Bruch. 2015 der absolute Tiefpunkt. Die sozialdemokratische Partei wurde bei den Parlamentswahlen in Finnland nur viertstärkste Kraft. Nun aber wohl die Trendwende bei der Parlamentswahl in Finnland. Sind die Sozialdemokraten nach dem vorläufigen Ergebnis als Sieger hervorgegangen? Die weiteren Themen in dieser Sendung: neue Manipulationsvorwürfe gegen Daimler, die Strukturprobleme der Bundeswehr, die sie selbst analysiert, und die Einschätzung des Verfassungsschutzes, der sogenannte IS sei weiterhin aktiv und gefährlich. Im Anschluss an diese Sendung folgt das Sportgespräch, heute zur Zukunft der Formel 1 anlässlich ihres 1000. Rennens heute Vormittag. So langsam muss man das Betrügen wohl chronisch nennen und die Autokonzerne uneinsichtig, obwohl bereits Strafermittlungen und ein Bußgeldverfahren im Dieselskandal gegen den Autobauer Daimler und einzelne Mitarbeiter laufen, wurde offenbar weiter betrogen. Das Kraftfahrtbundesamt hat zumindest den Verdacht, dass Daimler bei einem weiteren Modell eine illegale Abschalteinrichtung eingesetzt hat. Zuvor hatte der Konzern immer wieder betont, in Sachen Dieselskandal vollumfänglich zu kooperieren. Thomas Wagner jetzt mit den jüngsten Vorwürfen.
Professor Ferdinand Dudenhöfer, Automobilexperte an der Universität Duisburg-Essen, nimmt die neuesten Meldungen über den Autokonzern Daimler sehr ernst.
Die Integrität von Daimler als derjenige, der das Premium-Segment geprägt hat und mitprägt, ist natürlich durch diesen Vorwurf, wenn er sich wirklich erhärten würde, sehr erschüttert.
Und der Vorwurf lautet: Daimler soll mit einer bislang unentdeckten Schummelsoftware rund 60.000 Fahrzeuge vom Typ Mercedes GLK 220 CDI manipuliert haben. Demnach sollen die gesetzlichen Grenzwerte für Stickoxide im Abgas bei diesen Fahrzeugen nur dann eingehalten werden, wenn die sogenannte Kühlmittel-Sollwerttemperaturregelung aktiv ist. Doch im regulären Straßenbetrieb bleibe genau diese Funktion deaktiviert. Ergebnis: eine deutliche Überschreitung des zulässigen Grenzwerts von 180 Milligramm pro Kilometer auf freier Fahrtstrecke, so die Bild am Sonntag. Immerhin hat das Kraftfahrtbundesamt ein formelles Anhörungsverfahren gegen Daimler eingeleitet. Das bestätigte eine Daimler-Sprecherin auf Anfrage des Deutschlandfunks in einer schriftlichen Stellungnahme.
Wir kooperieren vollumfänglich mit dem Kraftfahrtbundesamt und prüfen den beschriebenen Sachverhalt. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens werden wir dem KBA unsere Sichtweise darlegen.
Was aber aus der Sichtweise von Fachleuten mindestens ebenso schwer wiegt wie die Manipulationsvorwürfe an sich, ist ein bekanntes Detail aus dem Bericht. Und der bezieht sich auf den Zeitraum, in dem die betroffenen Fahrzeuge hergestellt wurden, nämlich in den Jahren zwischen 2012 und 2015, also vor dem Aufkommen des sogenannten Dieselgate-Skandals. Nachdem der dann in aller Munde war, soll Daimler versucht haben, die neue Schummelfunktion wieder still und heimlich aus den Fahrzeugen zu entfernen, bei Software-Updates in Fachwerkstätten. Daimler selbst kontert in einer Stellungnahme:
Die Behauptung, dass wir mit der freiwilligen Servicemaßnahme etwas verbergen wollen, ist unzutreffend.
Man halte sich bei den freiwillig vereinbarten Servicemaßnahmen inklusive Software-Updates an alle Vereinbarungen, die mit dem Bundesministerium für Verkehr und dem Kraftfahrtbundesamt getroffen wurden. Anders beurteilt Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, den Umstand, dass Schummelsoftware möglicherweise erst auf die Fahrzeuge aufgespielt und dann still und heimlich wieder entfernt worden sein soll. Treffe dieser Vorwurf zu, wäre dies aus Reschs Sicht
ein fortgesetzt kriminelles Verhalten, denn wenn man einmal einen Fehler gemacht hat und dann mit allem aufräumt, kann man vielleicht auch noch anders von Behörden behandelt werden. Aber wenn man nach 3,5 Jahren immer noch letztendlich heimlich versucht, solche illegalen Abschalteinrichtungen zu beseitigen, dann müssen die Behörden endlich durchgreifen.
Die Behörden allerdings greifen in der Tat konsequenter durch als noch vor Jahren, glaubt Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer. Das zeige sich gerade am jüngsten Fall.
Ich glaube, bei der Politik hat man sehr klar erkannt, dass man jetzt strenge Richtlinien anlegen muss, und das wird den Autobauern in der Zukunft wehtun.
Wehtun möglicherweise in erster Linie erstmal Daimler. Allerdings erhärtet sind die jüngsten Vorwürfe längst noch nicht. Und ebenso liegt noch keine juristische Einordnung vor. Sollten sich die Vorwürfe aber tatsächlich zu Ungunsten des Stuttgarter Autokonzerns als zutreffend herausstellen, sei dies, so Dudenhöfer,
äußerst schlecht für Daimler. Dann kann das bis in die Führungsebene gehen.
Und dann bei Ola Källenius landen, seit 2015 Mitglied im Konzernvorstand. Er wird im kommenden Monat das Amt des Vorstandsvorsitzenden vom langjährigen Daimler-Chef Zetsche übernehmen.
Neue Betrugsvorwürfe gegen Daimler, das war der Bericht von Thomas Wagner. Die Probleme der Bundeswehr sind zahlreich und vielfältig. Sie reichen von untauglichem Material bis hin zur Riesenbaustelle Gorch-Fock. Woran das liegt, hat nun eine interne Arbeitsgruppe versucht aufzuarbeiten. Sie hat erforscht, was generell falsch läuft in der Bundeswehr. Die Ergebnisse klingen erwartbar. Sie zeigen vor allem strukturelle Probleme und sie zielen damit genau auf den Verantwortungsbereich der zuständigen Ministerin. Diese hatte die interne Analyse erst angestoßen. Die lange Wunschliste der Bundeswehr, jetzt von Christoph Brüssel.
Rund 800 Personen saßen zusammen in über 40 Workshops, vom Hauptmann bis zum General. Sie trugen für insgesamt 11 Bereiche zusammen, was aus ihrer Sicht besser laufen muss bei der inneren Führung. Das ist die Unternehmenskultur der Bundeswehr, die Befehl und Gehorsam in Einklang bringen soll mit den Rechten des Staatsbürgers. Weiter gefasst geht es um Verwaltungsabläufe, Strukturen, Management. Im August 2017 hatte von der Leyen die Arbeitsgruppe Innere Führung heute angeschoben. Aus internen Dokumenten, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegen, geht hervor, dass es den Wunsch nach mehr Entscheidungsbefugnissen gibt. In den Papieren heißt es:
Militärische Vorgesetzte können ihrer Verantwortung für die Einsatzbereitschaft ihrer Kräfte nur eingeschränkt gerecht werden. Es besteht eine Unwucht zwischen Zentralisierung und Entscheidungsverantwortung vor Ort. Folge: Verantwortungsdiffusion.
Die Teilnehmer des Workshops beschäftigten sich nicht mit der Aufarbeitung der Instandsetzung der Gorch-Fock, jedoch unter anderem mit dem Themenbereich Nutzung. Und darunter fällt auch die Reparatur und Wartung von Rüstungsgütern. Die Ergebnisse erlauben einen Einblick in eine Unternehmenskultur, die viel zu komplexe Verwaltungsabläufe hervorbringt und Mitarbeiter frustriert. Im Sommer soll ein abschließender Bericht vorliegen. Erste Maßnahmen werden bereits umgesetzt. André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Auch in der Beschaffung ist die Frage, wer verantwortet was. Nehme ich jetzt mal das Bild der Gorch-Fock. Da gab es ja sehr viele Entscheider, die aber alle nicht wirklich fürs Ergebnis verantwortlich waren. Das müsste verändert werden. Das ist Kern des Projekts Innenführung heute. Das betrifft die Beschaffung wie Truppenführung im Allgemeinen.
Sagt Wüstner. Auch der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, kennt die Stimmung in der Truppe aus zahlreichen Besuchen und Gesprächen vor Ort. In der vergangenen Woche debattierte der Bundestag seinen Jahresbericht. Zu diesem Anlass sagte der SPD-Politiker:
Die Truppe wartet auf eine neue Kultur der ganzheitlichen Verantwortung. Kommandeure, Chefs und Spieße müssen für das Ganze Verantwortung übernehmen dürfen. Sie wollen das, sie können das, aber sie dürfen es nicht. Nicht in Personalfragen, nicht in Ausrüstungsfragen, nicht in Infrastrukturfragen. Alles ist in eigenen, speziellen Organisationsbereichen weggeschlossen.
Das Verteidigungsministerium hat infolge der Ereignisse um die Gorch-Fock eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Ein Referat für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wurde eingerichtet. In einer Analyse des Ministeriums heißt es, der komplexe Instandhaltungsprozess hat eine Vielzahl beteiligter Dienststellen bei teils unklaren Verantwortlichkeiten. Das soll sich ändern. Die Zusammenarbeit von Marinearsenal und Beschaffungsamt in Koblenz soll vereinfacht werden. Das Marinearsenal plant und setzt Reparaturmaßnahmen um. Das Beschaffungsamt ist auch für die Nutzung zuständig. Dort soll die Verantwortung für die Instandhaltung gestärkt werden.
Über die strukturellen Probleme und die Lösungen möglicherweise dazu. Bei der Bundeswehr war das der Bericht von Christoph Brüssel. Der Islamische Staat sei vernichtend geschlagen. Das hat der amtierende US-Präsident so vor gar nicht langer Zeit getwittert. Ende März war das eine Botschaft, die bei seinen Anhängern bestimmt angekommen ist, die aber in ihrer Einfachheit ganz offensichtlich nicht stimmt. Deutlichen Widerspruch hat der US-Präsident in seiner Einschätzung heute vom Präsidenten des deutschen Verfassungsschutzes erhalten. Thomas Haldenwang sieht weiterhin eine Bedrohung vom sogenannten IS ausgehen. Wie konkret, das berichtet jetzt Matthias von Lieben.
Beim IS könne er keine Entwarnung geben. Er stelle noch immer eine Bedrohung dar. Das sagt Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang im Interview mit der Zeitung Welt am Sonntag. Die Bedrohung mit Blick auf Europa ergebe sich derzeit vor allem im Sinne eines virtuellen Cyberkalifats, das zu Anschlägen anstachelt und auch immer noch Anhänger für Anschläge steuern kann, so Haldenwang weiter. Seine Schlussfolgerung: Auch in Deutschland müsse weiter jederzeit mit einem Anschlag gerechnet werden. Die Zahl der Menschen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz als potenziell gefährliche radikale Islamisten einstuft, ist laut Haldenwang im vergangenen Jahr um mehr als 300 gestiegen, auf insgesamt 2200 Personen. Hierzu zählen auch sogenannte Gefährder. Seitdem sei die Zahl aber auf nahezu gleichem Niveau geblieben. Als mögliches Risiko wertet der Verfassungsschutzpräsident auch Kinder von IS-Anhängern, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren. Anschlagsversuche aus den vergangenen Jahren hätten gezeigt, dass Heranwachsende früh zu Attentätern werden könnten. Darum plädiert Haldenwang für eine Gesetzesänderung, um Kinder im Einzelfall überwachen zu können. Die Pläne für eine Gesetzesänderung, die Thomas Haldenwang hier vorschweben, liegen seit Ende März bereits im Innenministerium von Horst Seehofer vor. Gesetz zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts, so nennt sich der entsprechende Entwurf. Darin ist vorgesehen, dass Verfassungsschützern auch Online-Durchsuchungen auf Smartphones und Rechnern erlaubt werden und sie dafür auch Messenger-Dienste und Gaming-Plattformen infiltrieren können. Besonders kontrovers ist dabei das Vorhaben, auch Daten von Kindern unter 14 Jahren beim Verfassungsschutz für 2 Jahre digital zu speichern. Erst vor 3 Jahren war die Altersgrenze von 16 auf 14 Jahren abgesenkt worden. Das Argument im Innenministerium: Viele Kinder und Jugendliche seien im dschihadistischen Umfeld unterwegs. Zudem sollen Kinder, die sich in Kriegsgebieten in Syrien aufhalten und zurück nach Deutschland kommen, vor Radikalisierung durch ihre Eltern geschützt werden. Im Interview mit der Welt am Sonntag betont Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang, man wolle Kinder nicht stigmatisieren. Jedoch gebe es einerseits ein Sicherheitsinteresse, um einer möglichen neuen Generation von Terroristen vorzubeugen, und andererseits könnten solche gespeicherten Daten dann an die Jugendämter weitergeleitet werden. Eine Argumentation, die Ende März auch Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke vertrat.
Wir glauben, dass wir, wenn wir Informationen über diese Kinder haben und sie nicht beispielsweise an Jugendämter weitergeben dürfen, dann auch deren Interessen gefährden. Wir wollen einfach nur, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir Hinweise auf Gefährdungen haben, dass wir dann im Rahmen unserer Befugnisse die verarbeiten dürfen.
Widerstand kommt aber vom Koalitionspartner. Die SPD versperrt sich der Reform. Das Justizministerium von Katharina Barley lehnt den Entwurf in Gänze ab. Als völlig indiskutabel hatte beispielsweise auch Burkhard Lischka, der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, den Vorstoß bereits bezeichnet. Auch Linke und Grüne kritisierten die Pläne aus dem Innenministerium. Den Kritikern missfällt nicht nur die umstrittene Passage zur Überwachung Minderjähriger, sondern auch die Eingriffsbefugnisse, die im Entwurf sonst noch aufgelistet werden und die sich die Unionsparteien und auch der Verfassungsschutz schon lange wünschen. So hat zum Beispiel Konstantin von Notz, Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, die Pläne noch am Freitag gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio kritisiert.
Wir sollten auf jeden Fall nicht, wie es jetzt Horst Seehofer tut, neue verfassungsrechtlich hochfragwürdige Instrumente hier versuchen reinzustrecken, sondern wir sollten die Dienste auf klare rechtliche Grundlagen stellen.
Neben der Bedrohungslage durch den IS beobachtet Haldenwang jedoch auch in der rechtsextremistischen Szene besorgniserregende Entwicklungen. Der Verfassungsschutz bemerke eine intensivierte Vernetzung unterschiedlicher rechtsextremistischer Gruppierungen, so Haldenwang. Diesem Bereich müsse mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, denn die Grenzen zwischen rechtsextremistischen Kreisen und dem Protestbürgertum, so Haldenwang weiter, würden zunehmend verschwimmen.
Der Verfassungsschutzpräsident bezeichnet den Islamischen Staat weiterhin als Bedrohung. Der Bericht von Matthias von Lieben. Der Iran hat weiterhin mit starken Überschwemmungen zu kämpfen. Heftige Regenfälle haben zunächst im Nordosten zu Hochwasser geführt. Mittlerweile stehen aber auch weite Teile im Westen und Südwesten des Landes unter Wasser. Die Zahl der Todesopfer ist durch die Überflutung nach Behördenangaben auf 76 gestiegen. Die Rettungs- und die Aufräumarbeiten laufen nur sehr schleppend. Die Schuld daran trägt in den Augen vieler Iraner vor allem die Regierung. Marion Sendka berichtet.
Verlasst die Stadt, Bewohner von Khochamabad. Ihr müsst gehen.
Flutwarnungen im Westen Irans. Die Stadt Khochamabad hat schon eine Welle hinter sich. Da kündigte sich Anfang April die zweite an. Die ist mittlerweile vorüber. Langsam versickert das Wasser im Boden. Was bleibt, sind viel Matsch, zerstörte Wohngegenden und über allem Wut und Ratlosigkeit. So wie bei dieser Frau in der Provinz Lorestan.
Ich habe mein Haus verloren und meinen Laden. Ich habe nichts mehr. Ich will keine Kleidung, kein Essen oder Geld von der Regierung. Ich will, dass sie mir mein Haus wieder aufbauen, dass sie mir einen Zufluchtsort geben, irgendwas.
Viele Iraner machen die Regierung in Teheran verantwortlich für die Fluten. Es gibt kaum Notfallpläne und seit Jahren werden Flächen zugunsten von Bauprojekten versiegelt, sodass Wasser kaum noch versickern kann. In einigen Gegenden wurden die Menschen zwar gewarnt, doch das allein reicht nicht. In der Stadt Shiraz im Süden zum Beispiel hatte die Regierung den Wasserlauf eines Flusses gestaut, wohl für Bauvorhaben, wie sich später herausstellte. 2 Wochen vor der Flut gab es auch Warnungen, doch die Behörden unternahmen nichts, um die Blockade im Fluss zu lösen. So staute sich genügend Wasser an für eine Welle, die in nur 10 Minuten 18 Menschen tötete. Angesichts solcher Tragödien gibt sich Staatspräsident Hassan Rouhani überraschend als Naturschützer aus.
Die Flut ist eine Warnung der Natur. Sie sagt uns mit lauter Stimme: Leute, hört auf, mich zu unterdrücken. Wenn ihr mich zerstört, dann werde ich euch zerstören.
Rouhani spielt an auf viele Bauvorhaben der Revolutionsgarden, Irans Elitearmee, die gleichzeitig eine maßgebliche Rolle auch in der Bauwirtschaft spielt. Doch die Menschen sind noch aus anderen Gründen schlecht auf ihre Regierung zu sprechen. Denn als das Hochwasser kam, glänzten Rouhani und andere Politiker vor allem durch Abwesenheit. Sie waren im Urlaub und blieben da auch erstmal. Das Regime redete die Überflutungen anfangs sogar klein und ließ die Menschen mit dem Wasser allein.
Die Regierung sollte sich schämen. Sie, der Katastrophenschutz und die Revolutionsgarden schaffen es nicht einmal, uns Zelte zu geben, wo meine Frau, meine Kinder und ich uns ausruhen können.
Beschwert sich dieser Mann aus der Provinz Lorestan im Westen. Doch die Krisenregionen sind zum Teil nur schwer zugänglich. Viele Straßen sind unterspült oder überflutet. Der Staat setzte Schnellboote der Revolutionsgarden ein. Damit patrouilliert die Armee normalerweise im Persischen Golf. Für Hochwasser sind die Schnellboote denkbar ungeeignet. Damit die Rettungskräfte mehr Menschen erreichen können, schickte schließlich Deutschland 40 Schlauchboote nach Iran. Auch aus der Türkei kam Hilfe. Der Rote Halbmond lieferte 5 Lkw voller Zelte, Decken und Hygieneartikel. Hilfsangebote kamen auch aus anderen Staaten wie den USA. Darauf reagierte Irans Außenminister Sharif Zarif trotzig per Twitter, wo er schrieb:
Der iranische Rote Halbmond hat festgestellt, dass er wegen der illegalen US-Sanktionen keine Spenden empfangen kann. Die USA sollten sich zu ihrem Wirtschaftsterror bekennen.
Statt lange auf Hilfe von außen oder der Regierung zu warten, helfen sich die Iraner längst untereinander. Die Solidarität ist groß. Wessen Haus noch steht, der nimmt obdachlose Familien auf. Und wer etwas zu essen hat, der teilt es selbst mit Fremden. Es gibt Bilder von Sunniten und Schiiten, die sich gegenseitig durch das Hochwasser tragen. Staatsbedienstete oder Mitglieder der Revolutionsgarden dagegen werden vielerorts beschimpft und einfach weggeschickt.
Marion Sendka über die Flut und die Folgen im Iran. Und zur Parlamentswahl in Finnland hatten wir eigentlich an dieser Stelle einen aktuellen Bericht unseres Korrespondenten eingeplant. Wegen technischer Probleme können wir diesen leider nicht senden. Aus diesem Grund kann ich Ihnen die aktuellen Zahlen mitteilen. Nach Auszählung von mehr als 98% aller abgegebenen Stimmen erhalten die Sozialdemokraten in Finnland 40 Sitze, nur einen mehr als die einwanderungsfeindliche Partei Die Finnen. Die oppositionelle SDP hat sich bereits zum Wahlsieger erklärt. Zum ersten Mal seit 1999 ist die Sozialdemokratische Partei die Partei des Regierungschefs, hat Parteichef Antti Rinne am Abend gesagt. Und die weiteren Entwicklungen hören Sie dann hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen ab 5 Uhr oder bereits zuvor in der Radionacht und in unseren Nachrichten. Zu unserem letzten Thema. Bei der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington war der Kampf gegen Korruption eines der großen Themen. Beide Organisationen halten Korruption für eine wichtige Bremse des Wirtschaftswachstums und im Kampf gegen die Armut. Jan Bösche berichtet aus Washington.
Ein Geldschein hier, damit ein Antrag schneller behandelt wird. Ein teures Essen dort. Koffer voller Geld, verzweigte Scheinfirmen, Geheimkonten in Steuerparadiesen. Korruption hat viele Gesichter. Der Internationale Währungsfonds hat jetzt Daten aus 180 Ländern ausgewertet. Der zuständige Vizedirektor Paolo Mauro sagte: Korruption schadet dem Wirtschaftswachstum, es schadet Investitionen aus dem Ausland und den Staatseinnahmen, mit denen der öffentliche Sektor funktioniert. Seine Beispielrechnung für Industrieländer: Ein Land, das Korruption effektiv kontrolliert, nimmt 4 Prozentpunkte seines Bruttoinlandsprodukts mehr ein als ein Land mit Korruptionsproblemen. In Entwicklungsländern sieht es ähnlich aus. Weniger Korruption bedeutet also mehr Steuereinnahmen, aber auch bessere Schulabschlüsse oder eine bessere Gesundheitsversorgung. Der Kampf gegen Korruption ist lukrativ. Mauro? Es ist schwierig, aber möglich. Es gibt Georgien und Ruanda, die innerhalb weniger Jahre große Fortschritte gemacht haben. Sie haben ihre Korruption reduziert und einen Aufschwung erlebt. In einem Fall ein 13 Prozentpunkte höheres Bruttoinlandsprodukt. Das war in Georgien. Georgien galt bis 2003 als eines der korruptesten Länder. Dann startete eine neue Regierung eine Kampagne, um das Problem anzugehen. Georgiens Erfahrungen passen zu der Liste des IWF, was Länder unternehmen sollen, um Korruption zu bekämpfen. Allerdings sind nicht nur die Länder alleine in der Pflicht, sagte Zain Zeidan von der Afrika-Abteilung des IWF. Er war früher Ministerpräsident von Mauretanien. Es gibt Korruption in vielen Ländern, weil es ausländische Firmen gibt, die dort investieren, die Offizielle bestechen, für Verträge oder um Dinge zu erledigen. Solange es in den Heimatländern keine Regeln dagegen gibt, um das zu verhindern, ist es schwer, etwas zu unternehmen. Der IWF fordert darum mehr internationale Kooperation, zum Beispiel im Rahmen der OECD. Über 40 Länder haben bereits deren Konvention gegen Korruption unterschrieben, darunter auch Deutschland.
Und noch kurz zum Sport. Ausgleich im Fernduell in der Fußball-Bundesliga. Bayern München kann den 1-Punkt-Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund halten, nach einem 4:1 bei Fortuna Düsseldorf. Christian Schulze.
Den erneuten Dortmunder Angriff auf die Tabellenführung wehrte Bayern München in Düsseldorf mehr als eindrucksvoll ab. Der Rekordmeister war beim 4:1 extrem fokussiert und kontrollierte das Spiel komplett. Die aktuelle Dominanz im Titelkampf stimmt Thomas Müller extrem zuversichtlich.
Das war auch das, was wir uns natürlich vorgenommen haben, dass wir ein konzentriertes, ein gutes Spiel machen. Von Anfang an diese Energie, die wir im Dortmund-Spiel hatten, auch hier auf den Platz bringen. Die Aufgabe haben wir top erfüllt und so wollen wir natürlich weitermachen.
Kingsley Coman brachte die Bayern mit seinen beiden Treffern vor der Halbzeit schon früh auf die Siegerstraße. Spätestens das 3:0 durch Serge Gnabry nach 55 Minuten war dann die Entscheidung. Nur durch einen umstrittenen Handelfmeter nach Videobeweis kam Fortuna Düsseldorf noch zum Ehrentreffer. Mats Hummels wurde im Strafraum angeschossen.
Ist ärgerlich, weil ich muss sagen, ich hätte gern zu 0 gespielt, wieder zu 0. Und weil es halt einfach in meinen Augen keiner war. Und weil ich den Ball auch noch gehabt hätte, wenn er mich nicht anschießt.
Den Schlusspunkt zum 4:1 Endstand setzte Leon Goretzka in der Nachspielzeit.
Außerdem noch zwei Ergebnisse aus der Bundesliga heute. Hoffenheim, Hertha BSC Berlin 2:0 und Frankfurt, Augsburg 1:3. Jetzt die Presseschau mit Katrin Baumhöfer.
Im Abgasskandal gibt es neue Vorwürfe gegen Daimler. Wieder geht es um manipulierte Software. Mit etwas Sarkasmus könnte man sagen, bemerkt dazu der Südkurier aus Konstanz, Daimler hat seine oft zitierte technologische Vorreiterrolle mit in den Abgasskandal hinübergerettet. Sollten die jetzt erhobenen Vorwürfe nämlich zutreffen, hätten die schwäbischen Autobauer ihre jüngste Abgasbetrugssoftware so gut in den Eingeweiden ihrer Autos versteckt, dass die Behörden ganze 3 Jahre brauchten, um sie zu entdecken. Die Neue Osnabrücker Zeitung meint, der Vorgang spricht Bände über die Arroganz der Autobauer und ihre Gewissheit, mit fast jeder Schweinerei durchzukommen. Statt reinen Tisch zu machen, entschied sich Daimler offenbar dafür, die Mogel-Software heimlich zu entfernen. Es ist die alte Salamitaktik. Scheibchenweise nur das zugeben, was ohnehin nicht mehr zu leugnen ist. So eine Meldung über ein Anhörungsverfahren ist nicht mehr als ein Zwischenstand, wendet die FAZ ein. Das Kraftfahrtbundesamt hat sich zu einem bestimmten, von Mercedes verwendeten Verfahren auf Grundlage von Tests und Befragungen eine Meinung gebildet und ermöglicht dem Autohersteller nun Stellung dazu zu nehmen. Mehr weiß man noch gar nicht. Nach Ansicht der Stuttgarter Nachrichten steht Aussage gegen Aussage. Die Zeitung sieht aber dennoch tiefgreifende Folgen. Klar ist, dass die Autobauer mit jedem neuen Vorwurf, sie hätten systematisch getrickst, weiteres Vertrauen verlieren. Doch ohne den Rückhalt von Verbrauchern und der Politik, die zunehmend die Geduld mit den Konzernen verliert, ist der umfassende Wandel der Autobauer hin zu Anbietern moderner Mobilität und emissionsarmer Fahrzeuge nicht zu schaffen. Ein weiteres Thema der Kommentare bleibt die Impfpflicht. Nach Ansicht der Taz ist eine Diskussion überflüssig. Es gibt zu viele gute Argumente für eine Impfpflicht, um sie zu ignorieren. Die Bundesregierung sollte sich endlich ein Herz fassen und alle Eltern dazu verpflichten, ihre Kinder gegen Masern impfen zu lassen. Schließlich geht es ja gerade nicht um eine harmlose Kinderkrankheit, wie es oft heißt, sondern um eine hoch ansteckende, potenziell lebensbedrohliche Virusinfektion. Impfungen, so einfach ist das, verhindern Todesfälle. Die Märkische Oder-Zeitung unterstreicht: Der Druck wächst, weil auch die Gefahren zunehmen. So zählt die Weltgesundheitsbehörde die mangelnde Impfbereitschaft zu den 10 größten Bedrohungen der globalen Gesundheit. Und es ist schon merkwürdig, wenn wir afrikanische Staaten wegen Fortschritten im Gesundheitswesen loben und selbst aber Laxheiten erlauben, die die eigenen Kinder und die Kinder anderer, mit denen sie in Kitas und Schulen in Kontakt treten, gefährden. Gerade die Fremdgefährdung ist ein Aspekt, der staatliches Handeln erzwingt. Die Süddeutsche Zeitung geht auf ein Argument ein, das von Kritikern häufig ins Feld geführt wird. Von welcher Freiheit sprechen die Gegner der Impfpflicht, wenn Neugeborene nicht vor der Krankheit geschützt werden können, weil sie noch zu jung sind für eine Immunisierung? Wenn ein hoch ansteckendes Virus, das Menschen im schlimmsten Fall töten kann, noch immer grassiert, obwohl es längst ausgerottet sein könnte.
Danke, Katrin Baumhöfer, für die Presseschau. Das war der Tag in Deutschlandfunk mit Jonas Rehse.